Ich lese euch zuerst eine Lesung aus der Offenbarung vor und dann noch den Predigtext aus Johannes 2. Ja, also Offenbarung 19. Da ging eine Stimme vom Thron aus, die sagte: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte und Mägde und die ihn fürchten, die Kleinen und die Großen. Und ich hörte etwas wie ein Klang einer großen Schar und wie das Rauschen eines mächtigen Wasserfalls und wie das Grollen starker Donner, und die riefen: Halleluja! Denn der Herr, der allmächtige Gott, hat das Reich eingenommen. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich mit reinem und glänzendem Leinen zu kleiden. Denn das kostbare Leinen ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sagte zu mir: Schreib, glückselig sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Dazu sagte er mir: Das sind wahrhaftige Worte Gottes. Der Predigtext aus Johannes 2, der kennt die Geschichte, es ist die Hochzeit zu Kana. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Amen. Ich darf euch jetzt einladen, für ein besonderes Lied zu singen. Es ist eines meiner Lieblingslieder geworden, nachdem ich mal am Ostermorgen früh in Zürich bei meinem Schwager diesem Lied begegnet bin. Es beschäftigt mich sehr, weil es ist für mich wie eine Vision. Daher möchte ich mal kommen, von dem, was die erste Strophe da redet. Es ist das Lied 180. Wir singen alle 4 Strophen. Und denken oder spüren auch, es ist ein Walzertakt. Es ist ein Tanzlied eigentlich.
aus Gottes Schöpferhand, die mich in dieser Welt begleitet, trägt und hält. Gott gibt mir meinen Namen.
Liebe Gemeinde, ist das nicht eine seltsame Szene, die uns hier überliefert worden ist, die Hochzeit zu Kana? Das Wunder der Verwandlung von Wasser in Wein macht vielen Menschen Mühe. Warum hat sich Jesus da dazu hergegeben? Da ist ja keine Not, keine Kranken, keine Aussetzungen, keine Armen und Hilflosen. Da ist nur ein Hochzeitspaar, wo vielleicht noch schlecht geplant hat. Oder wo vielleicht arme oder gitzige Eltern hatte, die beim Wein wollten sparen. Andere Menschen, die gerne Ordnung und Moral hoch achten, nehmen einen Anstoss daran, dass Jesus die sicher schon angeheiterte Hochzeitsgesellschaft ausgerechnet mit Wein versorgt hat. Und noch mit sättigen Mengen. Die Bibel hat von 6 Krügen, die zusammen zwischen 500 und 700 Liter haben fassen mögen. Und noch etwa einer hat sich auf Nachforschungen eingeladen, ob echt das griechische Wort für Wein nicht auch mit Traubensaft übersetzt werden könnte. Das Weinwunder steht nicht vergeben am Anfang des Johannesevangeliums im 2. Kapitel. Es war der Anfang des öffentlichen Wirken von Jesus. Bei der Taufe von Jesus durch Johannes der Täufer, da ist das erste Mal das Geheimnis um den Jesus von Nazareth ein bisschen gelüftet worden. In diesem Ereignis zieht Jesus weiter nach Kana, wo eine weitere Offenbarung von der Herrlichkeit, von der Grösse von Jesus passiert ist, eben das Weinwunder. Nach der Taufe mit Wasser im Jordan ereignet sich die Verwandlung von Wasser in Wein. Das ist kein Zufall, denke ich. Könnten die 2 Ereignisse nicht als Zeichen von einer grossen Wende verstehen werden? Ein Zeichen, das auf Verwandlung und Neuschöpfung hinweist. Dass Gott jetzt durch Jesus anfängt, Neues zu bewirken auf dieser Welt, für das Geschick von uns Menschen zu wenden. Ich denke, gerade das ist die Absicht vom Evangelist Johannes, dass er die Geschichte am Anfang von seinem Bericht gestellt hat. Und die das Losungsbüchli kennen, die wissen, dass Epiphanias, der 6. Januar, der Text hier eben ein Haupttext ist von diesem Feiertag. Das Weihwunder zu Kana ist aber gleichzeitig auch das Tor, durch das die Jünger von Jesus, die er gerade neu um sich berufen hat, in seine Nachfolge und Schule eingetreten sind. Hier fährt ihr einen Weg an, auf dem sie während 2 bis 3 Jahren die liebevolle und geduldige Lebensschulung erfahren. Sie hören viel von einem echten Leben und wie Jesus ein erfülltes und wahres Leben nicht nur predigt, sondern auch vorlebt. Gehen wir jetzt noch einen Schritt näher an die besondere Szene her. Ich werde die 3 Beobachtungen besonders herausheben und ein bisschen ausführen. Erstens, Jesus, der Festbruder und Freund von der Freude. Wie allen Kulturen, so gehört auch Israel im Judentum zur Hochzeit zu den ganz grossen Freudenfest. Ein Zeitchen nach der Verlobung ladet der Bräutigam Brut ein, in sein Haus über zu zügeln. Für den Umzug hätte das Paar meistens den längsten Weg rausgewählt, sodass unterwegs noch möglichst viele Leute können Glück wünschen und gratulieren. Das eigentliche Hochzeitsfest hat bis zu 7 Tage gedauert und ist mit grösstem Aufwand gefeiert worden. Immer wieder neue Gäste sind dazugestossen und andere gegangen, weil so wie heute hätte nicht einfach jede Woche Ferien nehmen für so ein Fest. Aber die Feierlichkeiten sind allen offen gestanden, die wollen mitfeiern wollten, nicht nur den Verwandten und den Freunden. Man hat nicht gespart mit Essen und Trinken und selbstverständlich auch nicht am Wein, das zu einem Freudenfest gehört hat. Der russische Dichter Dostojewski hat sich gefreut über die Geschichte. Und er schreibt: Nicht das Leid, sondern die Freude hat Christus aufgesucht, als er zum ersten Mal ein Wunder vollbrachte und der menschlichen Freude zu Hilfe kam. Wer die Menschen liebt, der liebt auch ihre Freude. In diesen Worten, denke ich, ist der erste Schlüssel zu dieser Geschichte. Jesus ist auch da und besonders gern da, wo wir uns freuen, wo wir feiern, spielen und fröhlich sind. Ja klar, Jesus teilt unsere Sorgen, aber eben auch unsere Freude. Und er ist an vielen Orten anwesend, wo wir es vielleicht nach unseren Vorstellungen nicht vermuten würden. Es gibt religiöse Menschen, die immer so etwas wie einen Schatten um sich verbreiten. Und andere, denen Freude und Fröhlichkeit im Voraus verdächtig ist, nicht koscher zu sein. Menschen, die nur im strengen, unerbittlichen Einsatz für Gottes Reich innerlich ruhig waren und sich genügen und denken, Gott hätte sie dann gern. Aber Jesus selber hat nie eine solche Stimmung oder Richtung verbreitet oder vertreten. Er ist ganz sicher der Tröster in der Not. Er leidet mit uns, echt mit. Aber genauso ist er der Freund von der Freude. In ihm wird ja das Ja von Gott auch zu einem fröhlichen und bunten Leben hier sichtbar. Die Geschichte von Hochzeit zu Kana hat aber auch noch symbolischen Charakter. Und das haben schon die früheren Ausleger unserer Kirchenväter gewusst und haben darauf hingewiesen. Hochzeit, Wein, überschäumende Freude, waren alles alttestamentliche Bilder für die kommende messianische Heilszeit, wenn Gott sein Friedensreich wird aufrichten und alles Leid wird überwunden sein. In eindrücklichen Bildern heisst zum Beispiel der Prophet Jesaja, Kapitel 25, Auf dem Zionsberg wird der Herr der Welt für alle Völker ein Festmahl geben. Mit feinsten Speisen und bestem Wein. Mit kräftigen, köstlichen Speisen und alten, geläuterten Weinen. Dort wird er den Trauerflor zerreißen, der allen Völkern das Gesicht verhüllt. Er wird das Leichentuch entfernen, das über den Nationen liegt. Den Tod wird er für immer vernichten und von jedem Gesicht die Tränen abwischen. Wie wohltuend ist doch so ein Text nach einer Woche, wo wir wieder Bilder haben gesehen von Erdbeben, Krieg und Katastrophen. Und genau so geht es, wenn ihr die letzten 2 Kapitel der Offenbarung lest, wo jedem Christ bekannt sein sollte. Wie kommt es schlussendlich raus? Was sind die letzten Gedanken von Gott? Leset die mal. Zielvision für die Welt. Letzte 2 Kapitel Offenbarung. Wenn Jesus also bei seinem Amtsantritt, bei diesem Hochzeitsfest teilnimmt, dann deutet das auf etwas Grösseres her, auf eine neue Zeit und eine neue Fröhlichkeit. Gott hat angefangen, sein Friedensreich auf dieser Welt zu bauen durch seinen Sohn Jesus Christus. Durch den Glauben und die tiefe Vertrauensbeziehung mit Gott kann die Freude auch heute und hier bei uns, bei jedem Einzelnen erlebbar werden. Und durch den Glauben können wir mehr und mehr in die Vorfreude hinein, auf das grosse und herrliche Fest bei Gott, das nie wird aufhören. Und ich denke, es war auch die Vorfreude, die Jesus zu Kana hat lassen, fröhlich sein. Der zweite Punkt, die Mutter von Jesus und ihre Glauben. Die Maria war auch dieser Hochzeit eingeladen. Und sie hat ja seit 30 Jahren gewusst, zu welchem gewaltigen Dienst, dass Gott ihren Sohn berufen hat. Was ihre die Engel da alles verkündet haben, vor und nach der Geburt von Jesus. Aber bis dahin ist nichts passiert. Gar nichts. Stellt euch vor, welche Geduld die arme Maria hat müssen haben bis dahin und vielleicht auch Zeiten vom Zweifel hat erlebt und erlitten. Aber endlich hat Johannes der Täufer bei der Taufe von Jesu die Verheißung aufgenommen. Endlich passiert jetzt endlich etwas. Und so erwartet Maria jetzt, dass Jesus aus der Verlegenheit an dieser Hochzeit eine Gelegenheit macht und Gottes Kraft und Hilfe offenbart und seine Berufung endlich öffentlich wird. Und jetzt werden wir Zeugen von einer menschlichen, zwischenmenschlichen Angelegenheit in dieser Geschichte. Während dem Fest kommt es eben zu einer grossen Peinlichkeit, der Wein geht aus. Das Haus vom Brutpaar war nicht reich. Und es ist nicht etwa die Stimmung vom Fest gefährdet sein, aber die orientalische Gastfreundschaft, eine heilige Pflicht, ist auf dem Spiel gestanden. Das könnte die Gastgeber in höchste Verlegenheit bringen und wäre eine Schande und eine Demütigung für das Haus. Und da wendet sich jetzt Maria, die Pflichtbewusste, die Hilfsbereite, die Mütterliche an ihren Sohn. Diskret weist sie ihnen darauf hin, dass der Wein ausgeht. Scheinbar völlig überzeugt, dass er irgendwie Abhilfe schaffen könnte. Wie soll es möglich sein, hat sie vielleicht gedacht, dass dort Mangel herrscht, wo der Messias, der König vom Gottesreich, am Tisch sitzt. Eine Mutter und ihren Sohn. Oder ein Sohn und ihre Mutter, die in einem kritischen und erst noch öffentlichen Moment für ihren Sohn anfangen zu denken. Jesus weist seine Mutter fest und ernst zurück. Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Die Bestimmtheit grenzt an Härte. Jesus gibt seiner Mutter hier unmissverständlich zu verstehen, dass seine Stunde noch nicht ist gekommen. Auf diese Stunde hat Maria aber schon lange gewartet. Auf die Stunde, wo das Geheimnis aufgedeckt wird vor ganz Israel. Wo man endlich jeden weiss und hört, wer Jesus ist. Auf die verheißene Herrlichkeit und Herrschaft von ihrem Sohn, vielleicht als König im Palast, hat sie gewartet. Aber sie hat dann nicht können sich vorstellen, dass die Stunde von Jesus Karfreitag und Ostern würde bedeuten. Kreuz, Tod und Auferstehung und erst nachher durch das Leid durch Offenbarung von seiner Gottesherrschaft. Die Maria hat das Kana müssen lernen loslassen. All ihre Vorstellungen und Wünsche und lernen vertrauen dem, ihrem Sohn und dem, der ihm gewirkt hat. Und Jesus hat der Maria klar gemacht, dass er schon lange erwachsen sei und nicht mehr kann und will abhängig sein von ihr und ihren Wünschen. Jesus hat sich schon lange nur noch jemandem verpflichtet gewusst und das war sein Vater im Himmel gewesen. Allein seiner Leitung und seinem Willen hat er folgen. Warum hat jetzt aber Jesus in dieser Geschichte doch noch eingegriffen und geholfen? In den Erwartungen von der Maria ist Glaube drinnen gelegen. Und vielleicht hat das Gottes Herz bewegt, dass er seinem Sohn in dem Moment grünes Licht hat gegeben, sein erstes öffentliches Zeichen von seiner Messiaswürde zu setzen. Aber die Kühnheit von der Maria kann uns eben Mut machen, getrost bei Jesus anzuklopfen und unsere Bitte vor ihn zu bringen, auch wenn unser Glaube noch klein und unreif ist. Und Maria hat wirklich noch viel müssen lernen, bis es der Ostern geworden ist. Der dritte Punkt, der doppelte Ausgang nach dem Wunder. Glauben oder Unglauben. Viele gehen nach dieser wunderbaren Erfahrung zu Kana zur Tagesordnung über. Es heisst ja nie, es hat sich irgendwie ein Fanclub gebildet um den Jesus herum. Die meisten haben die ganze Episode vielleicht nicht mal wahrgenommen. Oder auch ein paar. Und das Johannes-Evangelium berichtet schlicht und lakonisch, das war das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen zu Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das ist das Interessante, dass es heisst, sie glaubten an ihn und nicht, sie glaubten an das Weinwunder. Der Johannes redet übrigens nie von einem Wunder, sondern nur von Zeichen. Das ist das Typische für das Evangelium. Und weil die Jünger nicht nur an die übernatürlichen Fähigkeiten sollen glauben, weil Zauberer und Magier hat es dann häufig gegeben im Umfeld von Jesus. Nein, die Jünger sollen den Messias in ihm sehen. Der, der von Gott kommt, für die Menschheit von Schuld und dem Bösen zu erlösen. Es sind uns auch noch andere Feste mit Jesus überliefert worden, wo Jesus den Vorwurf selber sagt, wo ihm bittere und strenge Puritaner zu dieser Zeit gemacht haben. Er sei nämlich ein Prasser und Säufer. Das war Jesus sicher nie gewesen, aber eben auch nicht einer, wie er so reingeschaut hat, als hätte er gerade in eine Zitrone gebissen. Jesus hat gewusst, dass zum Leben beides dazugehört und das eine ohne das andere es nicht gibt. Einerseits der Kampf um eine bessere Welt, die Sorge für die weniger Glücklichen, die Hingabe und die Mühe von der Arbeit. Und andererseits die Freude an der Kreativität, das Festen mit Freunden und Unbekannten, das Lachen, das Scherzen, das Geniessen von Gottes Gaben. Es war nicht allein das Weinwunder, das die Jünger überzeugt haben und zum Glauben geführt hat. Es war die ganze Art von Jesus, die das Leben so hat genommen und anerkannt, wie es war, mit dem Schönen und dem Schweren. Jesus hat in dieser Verbundenheit zum Vater sich über alles, über beides gestellt, hat das Schwere können tragen und das Leichte können geniessen. Soweit die Beobachtungen. Liebe Gemeinde, ich bin überzeugt, dass in den kommenden Zeiten, wo der Druck in unserer Welt und unserer Gesellschaft noch mehr wird zunehmen und wo so schlechte Meldungen sich noch werden häufen, wo wir selber herausgefordert sind, uns einzuschränken und den Gürtel enger zu schnallen, dass es dann wichtig wird sein, dass wir Christen können feiern und festen. Sei das jetzt als Gemeinde oder als Privatpersonen. Wenn immer mehr Leute sich von der Angst lähmen lassen, wie wir es bei Corona weltweit feststellen und vielleicht auch in unserem eigenen Herz, dann braucht es etwas wie eine Gegenkultur, die dem Ganzen es trotzdem entgegensetzt. Die Geschichte von Hochzeitskana kann auch ein Bild sein, wie es mit unserem Vermögen steht, Fest zu feiern. Ständig drängen sich peinliche Störungen rein. Und um Festlichkeiten in unserem Leben sammeln sich dunkle Wolken. Ich denke, viele von euch könnten jetzt Episoden erzählen, was schon alles schiefgelaufen ist an Hochzeiten, Geburtstagen oder Konfirmationen. Und ich selber bin letztes Jahr mit einer schweren Grippe aufgewacht, als ich an der Konfirmation von meiner Nichte teilnehmen sollte. Der Johannes könnte uns mit dieser Geschichte also bestätigen, was wir auch schon gemerkt haben, wir können nicht feiern. Jesus aber hat es können und will auch in diesen Momenten mit unter uns sein. Er ist der, der mit unserer Ewigkeit ein ewiges Fest wird feiern und etwas davon versteht. Wir bringen es mit unseren natürlichen Mitteln nicht fertig, ein ungestörtes Fest zu feiern. Und wie viel Elend hat doch der Missbrauch von Alkohol schon über Familien und Nationen gebracht während Jahrhunderten. Die Menschheit hat Mühe so zu feiern, dass aus dem Fest eine reine, ungestörte Freude wird. Damals in Kana ist die Störung in dieser Form gekommen, dass sie zu wenig Wein hatten. Heute haben wir genug Wein und Bier und Spirituosen und allerhand Drogen. Und das Problem besteht darin, dass wir das alles haben oder zu viel davon. Oft suchen wir noch heute Entspannung in Suchtmittel, Entspannung vor Arbeit oder Höhenflüge über die Leere vom Alltag. Oder eben auch, wenn wir Fest feiern. Aber statt Freude bringt uns das Zeug einen Kater und Traurigkeit, die uns nur abzieht statt rauf. Wenn unser Inwendige, also nein, das, was unser Leben festlich macht, kommt also wie alles aus Gottes Hand, aus dieser Beziehung mit ihm, wo uns Jesus vorgelebt hat. Ohne mich könnt ihr nichts tun, hat Jesus ja mal gesagt in dem Gleichnis vom Weinstock und der Rebe, wo ich auch schon darüber predigt habe. Aber wenn wir innerlich unser Leben an einer Wüste gleicht, dann wird auch unser Festen zum Chaos verkommen. Erst wer seinen Platz bei Gott, dem Vater, gefunden hat, wird fähig werden, die natürlichen Gaben als Segen und zur Freude zu nutzen und wird dadurch erfrischt und gestärkt werden. Beim Abendmahl trinken wir ja Wein oder Traubensaft und denken daran an die Erlösungstat, die Jesus mit seinem Blut gezahlt hat. Vielleicht könnte man auch sagen, so zum Schluss, Jesus selber ist der gute, kostbare, erstklassige Wein für uns. Mit Jesus kommt etwas Neues in unser Leben rein, das wie eine Verwandlung von Wasser in Wein ist. Eine ganz neue Dimension und Lebensqualität. Jesus ist der, der auch das abgestandenste, lebloseste Wasser von meinem Leben zu Freudenwein verwandeln kann. Ich wünsche uns allen, dass wir erleben dürfen, dass auch unser Leben mehr und mehr zu einem Fest werden dürfen. In guten wie auch in schwierigen Zeiten. Amen.